Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle recht herzlich heute Morgen zu unserer Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie begrüßen. Der Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes. Dazu gibt es eine Bundestagsdrucksache 21/2128. Ich begrüße natürlich ganz besonders unsere Sachverständigen. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind und Ihren Sachverstand uns zur Verfügung stellen. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie sowie die mitberatenden Ausschüsse und für die Bundesregierung den Herrn Staatssekretär Stefan Runhoff sowie die Fachbeamtinnen und Fachbeamten des Bundesministeriums. Auch die Vertreter der Länder und auch die Vertreter der Medien natürlich und nicht zuletzt die Gäste, die hier im Anhörungssaal sind, aber auch alle, die im Parlamentsfernsehen diese Anhörung verfolgen. Und Sie, liebe Sachverständige, wurden im Vorfeld ja auch informiert, dass sollten Sie finanzielle Verflechtungen zu einem der Gegenstände haben oder Beratungsmandat zu diesem Thema haben, dass Sie das offenlegen müssen. Bisher ist es nicht erfolgt. Sollte Ihnen das während der Sitzung noch einfallen, können Sie das auch gerne jederzeit bei Ihrer Wortmeldung nachlegen. Wir haben für die heutige Anhörung Folgendes festgelegt. Wir würden gerne, dass die Sachverständigen in einem Eingangsstatement uns in den ersten 3 Minuten ihre Punkte übermitteln. Dann kommen dazu die Fragen aus den Fraktionen. Wir haben insgesamt 1,5 Stunden Zeit. Und deswegen würden wir vorschlagen, nicht nur, dass sich die Kollegen kurz fassen bei den Fragen, weil dann gibt die Antwort dementsprechend mehr Zeit, dass wir sozusagen 3 Minuten haben für Frage und Antwort. Und wir zeigen das auf dem Bildschirm dann dementsprechend auch an. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind verteilt worden und stehen online allen Interessenten zur Verfügung. Ich darf Sie auch informieren, dass wir ein Wortprotokoll erstellen. Und wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würden wir auch direkt loslegen mit den Sachverständigen, zur Einführung jeweils 3 Minuten. Und ich würde mit dem Sachverständigen anfangen, der uns online zugeschaltet ist. Das ist der Herr Andreas Feicht und hoffe mal, dass er uns hört und wir ihn dann auch hören. Herr Feicht, sind Sie online? Scheinbar nicht. Dann holen wir uns ihn irgendwann rein und Herr Dr. Götz würden dann.
Also, Christian, ich sehe ihn hier zumindest auch noch nicht. Also von daher ist zumindest nicht im Online-Raum erkennbar.
Wunderbar. Dann würden wir mit Herrn Dr. Götz anfangen und schauen mal bis zu Ende der Runde der Sachverständigen. Vielleicht kriegen wir ihn dann rein. Vielen Dank. Vielen Dank, Tilman Kuban. Bitte schön, Herr Dr. Götz.
Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Werner Götz. Ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der Transnet BW. Ich würde eingangs ganz in seiner Bedeutung für uns einordnen. Das Bundesbedarfsplangesetz stellt für uns den rechtsverbindlichen Rahmen für alle unsere Netzausbauvorhaben dar. Damit ist es faktisch, wenn Sie so möchten, der Startschuss, der uns autorisiert, die Projekte umzusetzen. Der aktuelle Entwurf ist für uns inhaltlich hochakzeptabel. Er ist aus unserer Sicht vollständig. Er greift alle Vorhaben auf, die wir im Rahmen der Netzentwicklungsplanung 2023 als essentiell und notwendig erachtet haben. Damit auch alle Vorhaben, die wir jetzt in der aktuellen Bewertung des Netzentwicklungsplans 2025 als robust und bestätigungsfähig erweitern. Wir waren froh darüber, dass neben den signifikant wesentlichen AC-Vorhaben auch die DC-Vorhaben DC42 und DC42+ im Entwurf des Bundesbedarfsplans aufgenommen wurden. Wir haben uns auch gefreut, dass die Technologiefrage im Groben in Richtung Freileitung entschieden wurde. Wir begrüßen das, weil wir damit eine Technologiefokussierung haben auf die aus unserer Sicht wirtschaftlichste, schnellste, betrieblich robusteste Variante, die auch im Hinblick auf Resilienz den für uns besten Lösungsrahmen darstellt. Der einzige Punkt, den wir kritisch sehen, ist die im Entwurf vorgesehene Ausnahmeregelung. Dort hätten wir uns eine deutlichere Eindeutigkeit gewünscht. Warum ist es so? Weil wir hier Sorge haben, dass wir über die Ausnahmeregelung in eine Variantenbewertung, eine Variantenvergleichslogik gezwungen werden würden, die am Ende des Tages zeitaufwendig ist. Wir rechnen hier mit Verzugspositionen bis zu 2 Jahren. Wir glauben, dass sich am Ende die wirtschaftlich sinnvolle Variante durchsetzen würde. Wir sehen trotzdem in der Ausnahmeregelung insbesondere ein terminliches Risiko. Im Fazit sehen wir deshalb den Entwurf des Bundesbedarfsplans als in Summe sehr vollumfänglich. Wir sehen mit der einen Ausnahme den Entwurf für uns als absolut tragfähig. Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Und jetzt würden wir den Herrn Andreas Feicht noch mal probieren, ob er uns hört und online ist. Herr Feicht, Sie hätten ansonsten jetzt 3 Minuten Zeit für Ihr Eingangsstatement.
Er hat mir noch mal geschrieben, dass er online ist, aber dass er wohl zentral auf stumm geschaltet worden ist und irgendwie nicht in den Ton kommt.
Wenn Sie uns hören, Sie müssen dann praktisch sich selber noch freischalten vom Ton her. Generell von uns aus können Sie sich freischalten.
Er ist auch eigentlich freigeschaltet.
Na, dann würde man zum nächsten gehen.
Vielleicht geht's jetzt.
Jetzt, wunderbar. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns auf Ihr 3-minütiges Eingangsstatement. Gar kein Problem.
Herr von Schetten, vielen Dank für die Geduld. Ja, ich kann mich an meinen Vorredner nur anschließen. Auch aus meiner Sicht ist das ein gelungener Gesetzentwurf. Sehr wichtig, jetzt hier Klarheit zu schaffen und den Abgabevorrang im Gesetzentwurf festzuschreiben. Warum ist das notwendig aus meiner Sicht? Weil wir ohnehin sehr stark arbeiten müssen, dass die Energiewende kosteneffizient umgesetzt werden kann und ein Großteil der Kosten der Energiepreise für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Unternehmen, fokussieren sich nun mal auf die zu tätigen in den Investitionen und da insbesondere auch auf das Netz und im Netz auch auf das Übertragungsnetz. Wir alle kennen die höheren Baukosten für Erdkabel im Vergleich zu Freileitungen. Was aber ein wichtiger Hinweis ist, dass es auch um die späteren Betriebskosten geht. Wir bauen ja Netze für 80 bis 100 Jahre, während eben im Erdkabelbereich durch die zu setzenden Muffen erhebliche Störpotenziale vorhanden sind und die Lebensdauer dieser Erdkabel einfach geringer sein dürfte als für Freileitungen. Und diese zusätzlichen Betriebskosten, die zu den Investitionskosten hinzugerechnet werden müssen, machen den Strom am Ende des Tages unnötig teuer. Das ist nicht nur die Erkenntnis aus Deutschland, es gibt auch eine entsprechende Untersuchung des britischen Energieministeriums, die sich auf ähnliche Zahlen letztlich gekommen ist. Und zwar gibt es Gegenmöglichkeiten oder Positionen, um die Kosten zu reduzieren. Am Ende des Tages bleibt es aber bei einem deutlich höheren Faktor. Zweiter Aspekt ist die der Akzeptanz. Ist ja letztlich der Grund, warum man damals auf Erdverkabelungen gekommen ist. Aber ich kann aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, dass diese Akzeptanz in der Breite nicht eingetreten ist. Es gibt weiterhin große Bevölkerungsgruppen, namentlich die Landwirtschaft, die überhaupt nicht einverstanden ist mit der Erdverkabelung. Diese Akzeptanz wird auch immer wieder von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich interpretiert. Meine Erfahrung ist, dass die Akzeptanz durch eine kluge Korridorplanung verbessert werden kann und natürlich durch Kommunikation, die auch von den ÖNBs bereits sehr positiv umgesetzt wird, aber an dieser Stelle muss entsprechend weiter investiert werden. Wovon ich dringend abrate, ist, Kompromisse zu machen, indem man sagt, es gibt Ausnahmemöglichkeiten von einem Freileitungsvorrang, in dem man teilweise auf Erdverkabelung gehen kann. Das führt regelmäßig zu großen Diskussionen vor Ort, zu langfristigen und langwierigen Planungsverfahren und ist auch technisch und technologisch sehr schwer umsetzbar. Insofern müsste man für eine Klarheit hier plädieren. Da, wo die Planungsreife schon sehr hoch ist für bestehende und geplante Leitungen, soll man natürlich weitermachen, damit man nicht diese Planungen nochmal neu aufmacht. Aber unterm Strich und insgesamt ist mein Vorschlag oder mein Rat, unbedingt auf den Freileitungsvorrang zu gehen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kämen wir jetzt zu Herrn Dr. Guido Herrmeier.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier für die Amprion zu dem Entwurf des Bundesbedarfsplangesetzes aus Sicht der Amprion als Übertragungsnetzbetreiber Stellung nehmen zu können. Auch wir begrüßen den Entwurf ausdrücklich und hoffen auf eine zügige Umsetzung. Denn es ist richtig und wichtig, dass die robusten AC-Maßnahmen, die jetzt schon seit längerem auf die Umsetzung im Bundesbedarfsplangesetz warten, sich aber jetzt auch wieder in der vorläufigen Bestätigung des Netzentwicklungsplans 2025 bewiesen haben, zügig in den Bundesbedarfsplan aufgenommen werden. Dennoch sehen wir Änderungsbedarf in folgenden wesentlichen Punkten. Die Teilerdverkabelung sollte unbedingt vermieden werden. Für neue HGÜ-Vorhaben ist ein Freileitungsvorrang im Gesetzesentwurf vorgesehen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind aber eben die benannten Ausnahmen von dem Freileitungsvorrang dann aber eben nur für Teilabschnitte ermöglicht worden. Durch diese Vorgehensweise wird die Entscheidung über die konkrete Ausführungsvariante vor Ort in die Planung und Genehmigung verschoben. Indem die Regelung zudem nur Teilerdverkabelungen zulässt, wird in diesen Vorhaben dann vor Ort der Kampf um die Erdkabelabschnitte losgehen. Das haben wir bereits in den AC-Erdkabelpiloten gesehen, nachzulesen in dem entsprechenden Erfahrungsbericht der Übertragungsnetzbetreiber. Schon jetzt ist absehbar, dass durch diese Systematik von Vorrang und Ausnahme die Genehmigungsverfahren, die in der Vergangenheit stark beschleunigt wurden, wieder um Jahre verlängert werden. Stattdessen braucht es eine eindeutige Festlegung der Ausführungsart vor der Planung und Genehmigung im Gesetz selbst. Wir halten zudem eine technologieoffene Ausgestaltung für die bessere Herangehensweise, als strikt nur den Freileitungsvorrang im Gesetz festzuschreiben. Als Amprion sehen wir die Ausführungsvarianten Freileitung und Erdkabel grundsätzlich als gleichwertig an. Wir sehen daher durchaus auch die Möglichkeit, das Vorhaben als Erdkabel unter den Gesichtspunkten von Akzeptanz, Geschwindigkeit und damit im Ergebnis volkswirtschaftlicher Gesamtkosten im konkreten Einzelfall vorteilhaft sein können. Das gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt technisch innovativer Verlegearten, mit denen wir bereits sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Schließlich sollten Offshore-Anbindungsleitungen und Offshore-Interkonnektoren vom Anwendungsbereich des Freileitungsvorrangs explizit im Gesetzestext selbst ausgenommen werden. Das steht jetzt bisher schon in der Gesetzesbegründung drin. Um aber jegliche Restzweifel an dieser Stelle zu beseitigen, plädieren wir dafür, das im Gesetzestext selbst klarzustellen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kämen wir jetzt zu Herrn Dr. Patrick Kaczmarczyk. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen.
Ja, vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Großes Lob an das Aussprechen dieses Wusts an Konsonanten. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, wenn man das so sieht. Der Gesetzesentwurf hat die Ambition, bedarfsgerecht, beschleunigt und kosteneffizient die Energiewende voranzutreiben. Gerade beim Bereich der Netze wissen wir ja, das ist der eigentliche Engpass. Was in dem Gesetz allerdings fehlt, ist so ein bisschen die Grundsatzfrage der Finanzierung und der Eigentümerstruktur der Netze. Man kann darüber sprechen, ob man Freileitungen will oder Erdkabel etc., aber letztendlich der große Elefant im Raum ist, wem gehören die Netze, welche Renditen werden aufgelegt. Und es spricht aus der ökonomischen Literatur sehr viel dafür, die Netzbetreiber in die öffentliche Hand zu überführen, einfach weil es ein klassisches Textbook-Case eines natürlichen Monopolisten ist. Es gibt dort keinen Wettbewerb, der wird zwar irgendwie versucht zu simulieren, aber es gibt ihn de facto nicht. Und selbst über die Literatur der Chicago School zum Beispiel, also wirklich sehr marktliberal, da wird auch gesagt, naja, das Risiko für Regulatory Capture ist in diesem Fall zu hoch, sodass es sich da in dem Bereich jetzt lohnen würde, die Netzbetreiber in die staatliche Hand zu überführen. Es gibt in diesem Bereich auch kein Risiko. Das ist ja immer der Grund, weshalb die Netzbetreiber sagen, wir verlangen eine Rendite von XY. Das ist ein Reward für das Risiko. Wir haben mit dem Standardkapitalmarktmodell berechnet, es liegt nicht mal bei 1%, von null statistisch nicht zu unterscheiden. Und die Mehrkosten aber, die sich daraus ergeben, dass privates Kapital eine höhere Rendite ansetzt, die belaufen sich bei steigendem Stromverbrauch auch bis 2037 allein auf 110 Milliarden Euro bei einem Investitionsvolumen von 285 Milliarden. Bis 2045 sind wir da bei Mehrkosten von 200 Milliarden insgesamt. Und das ist eine reine Umverteilung von der Realwirtschaft, von den Unternehmen und privaten Haushalten hin zur Energie- und Finanzwirtschaft, die so an sich nicht wirklich, also vor allem ökonomisch, nicht zu rechtfertigen ist. Deswegen sollte der Netzausbau vor allem mit öffentlichem Kapital finanziert werden. Die Bundesregierung hat natürlich jetzt auch beispielsweise mit der begonnenen Übernahme einiger Anteile von Tenet einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das empfiehlt sich aus ökonomischer Sicht konsequent weiter voranzutreiben, denn je mehr öffentliches Kapital dafür verwendet wird und je niedriger die Renditen dann angesetzt werden können und dann auch weitergegeben werden müssten an die privaten Haushalte und Unternehmen, desto günstiger wird auch der Strom. Von daher ist mein Plädoyer, dass man sich noch mal überlegt, dass diese Struktur des Netzausbaus nicht von der Finanzierungsfrage losgelöst betrachtet wird und dass man da ernsthaft überlegt, diesen ersten Schritt, den man da schon gegangen ist, noch mal weiterzugehen und so die Energiewende und den Netzausbau konsequent voranzutreiben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann kommen wir zu Dr. Christoph Riese.
Ja, schönen guten Morgen, Herr von Stetten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank auch hier für die Einladung. Mein Name ist Christoph Riese von Görg Rechtsanwälten. Wir haben zusammen mit Frontier Economics und EF Ruhr von der Uni Dortmund einen netztechnischen, finanziellen und wirtschaftlichen Vergleich zwischen Freileitung und Erdkabel erstellt, speziell bezogen auf DC 42 und 42 Plus. Allerdings ist das teilweise zu verallgemeinern. Im Übrigen sind wir beauftragt worden von zwei Erdkabelherstellern, das zu dem Thema, das Sie am Anfang angesprochen haben. Wir sind, also ich speziell spreche natürlich über die rechtlichen Themen, zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel des Verfahrens jetzt vom Erdkabel auf eine Freileitung bei DC 42, 42 Plus zu einer Verzögerung von 4 bis 7 Jahren führen würde bei der Inbetriebnahme. Der Grund liegt im Wesentlichen darin, dass die Freileitung im Vergleich zum Erdkabel, das schon weitgehend durchgeplant ist, ein komplett neues Vorhaben ist. Das heißt, es müssen neue Antragsunterlagen gefertigt werden. Neue Antragsunterlagen wiederum bedeutet ein neuer Präferenzraum, die Suche nach Trassenalternativen, die Bewertung von Schutzgebieten, die Identifizierung und Bewertung aller Schutzobjekte des Umweltschutzes, die Identifizierung und Bewertung von sonstigen Konflikten, Tabubereichen, insbesondere auch was Wohnen und Gewerbe angeht. Denn die Leitung, das Erdkabel wird vollständig anders geführt als eine Freileitung. Das liegt ja auf der Hand. Das eine liegt im Boden, das andere kann überspannen. Das eine muss umfahren, das andere kann über ein bestimmtes, eine bestimmte Fläche hinausgehen. Das ist aus unserer Sicht ein ganz erheblicher Mehraufwand. Der Zeitbedarf, den wir, wie gesagt, auf 4 bis 7 Jahre schätzen, wird auch dadurch noch mal größer, weil die Knappheit an Ressourcen im Bereich der Planung sehr gering ist. Hinzu kommt, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, die fehlende Akzeptanz für alles, was in die Luft geht. Alle Eingriffe in die Landschaft werden in erheblichem Maße kritisch gesehen. Und wir gehen davon aus, dass deutlich mehr Rechtsmittelverfahren gegen Freileitungsvorhaben initiiert werden als bei Erdkabel. Auch die Vergangenheit zeigt das, dass wir einen Faktor 10, 15, 20 haben bei Klagen gegen Freileitungsvorhaben. Das heißt, das Erdkabel wird 2037, die Freileitung irgendwann zwischen 2041, 2044 in Betrieb. Lassen Sie mich noch eins sagen. Wir sprechen viel in der Vergangenheit über die geringeren Investitionskosten. Aber man muss auch die volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung sehen. Und da glauben wir, würde das Ergebnis ganz anders aussehen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Frau Silke Weiberg.
Ja, von mir herzlichen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme. Mein Name ist Silke Weiberg. Ich bin Geschäftsführerin des Landesverbands Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen und auch Landwirtin, weil ja eben gerade Landwirtschaft fiel. Zu den konkreten Vorhaben ist schon etwas gesagt worden. Die möchten wir hier auch nicht in Frage stellen. Und die sind ja in großen Teilen auch schon simuliert. Allerdings ist es so, dass die simple Änderung vom Erdkabelvorrang zum Freileitungsvorrang unserer Ansicht nach insbesondere Akzeptanzprobleme, aber auch Platzprobleme gibt. Und auch wir glauben nicht, dass es zu einer gewünschten Beschleunigung kommt, da wir mit einer Vielzahl von Einsprüchen rechnen. Ich begleite die Thematik persönlich schon seit 20 Jahren in Niedersachsen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube, dass ein so komplexes Problem nicht mit einer schlichten Umkehr von Erdkabel auf Freileitungsvorrang gelöst werden kann. Als Grundlage für die Akzeptanz der gesamten Energiewende fehlt mir und uns ein energiepolitisches Leitbild, das unabhängig von Legislaturperioden die notwendigen Maßnahmen zur Transformation des Energiesystems aufzeigt. Es fehlt uns, dass Moleküle und Elektronen, Planungen zum Wasserstoffkernnetz, regionale Abnahmen, raumordnerische Vorhaben für EE-Vorhaben, Zukunft des Gasnetzes, all diese Dinge nicht miteinander verzahnt gedacht werden, weil es hat alles auch was mit Platz zu tun, wo die Sachen gemacht werden. Und ich denke, wenn wir ein planvolles Vorgehen haben, werden wir auch die Menschen mit haben. Und letztendlich ist das dann halt auch immer eine Demokratiefrage. In den letzten 20 Jahren hat sich im Übrigen auch eine innovative Kabelindustrie entwickelt. Und wenn wir jetzt eine Umkehr machen zum reinen Freileitungsvorrang, haben wir auch da tatsächlich Probleme, die wir aufbauen. Daher, wie in der Stellungnahme gesagt, braucht es konkrete Kriterien für Leitungsvorhaben. Innerhalb der Vorhaben sollten tatsächlich, wie auch meine Vorredner gesagt haben, nur Erdkabel oder Freileitung geplant werden, dass wir halt die sogenannte Nähmaschine nicht haben. Es muss Kriterien für die Ausweisung von Erdverkabelung geben. Ich habe in meiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die sogenannten NATS 1 als besonders belastete Gebiete herangezogen werden können. Und es sollte klar sein, wie auch der Vertreter von Amprion gerade gesagt hatte, dass die Offshore-Anbindung und aus meiner Sicht insgesamt die Gleichstromkabel immer als Erdkabel, im Grundsatz als Erdkabel genutzt werden. Hilfsweise könnte eine Akzeptanzabgabe an Kommunen durchaus weiterführen. Das haben wir im erneuerbaren Energienbereich gesehen, dass das durchaus Akzeptanz für Bauten klärt. Aber es ist, wie gesagt, auch irgendwie so die dritte Herangehensweise. Die konkreten Änderungen hatte ich bereits in der Stellungnahme. Und zusammenfassend möchte ich gerne sagen, dass die Energiewende tatsächlich das Zeug hat, Wirtschaft und Resilienz in Deutschland voranzubringen. Aber wir müssen da halt miteinander abgestimmt vorgehen. Und wir brauchen jetzt Tempo, damit tatsächlich auch diese Transformation gelingt. Herzlichen Dank. Das war ja mal, oder?
Vielen Dank. Just in time nennen wir sowas. Herzlichen Dank. Das wären die Stellungnahmen unserer Sachverständigen gewesen. Dann würden wir jetzt zur ersten Runde in die Fraktion gehen. Wir starten hier mit der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und dem Kollegen Fabian Kramling.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage wird an Herrn Dr. Götz gehen von Transnet BW. Herr Götz, Sie haben ausgeführt in Ihrem Eingangsstatement, dass die Freileitung die wirtschaftlichste, die schnellste, aber auch die robusteste Möglichkeit ist. Können Sie vielleicht noch mal eingehen auf die Kostenvorteile der Freileitung gegenüber der Erdverkabelung, insbesondere dann auch, welche Kostenbestandteile hier relevant sind, warum es am Ende günstiger ist, und vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen auf das Stichwort Nähmaschine, das heißt Freileitung, Erdkabelfreileitung, was es bedeuten würde für die Planung, für die Kosten, vielleicht auch welche Dimension dann auch so eine Kabelübertragungsstation benötigen würde, dass man sich da vielleicht einfach nochmal ein Bild machen kann, was es für die Praxis und die Realität bedeuten würde.
Ja, sehr gerne. Sie hatten gefragt nach den Kosten und den Kostenvorteilen der Freileitungstechnologie. Wir haben versucht, auf Basis der Erfahrung, die wir konkret im Erdkabelprojekt Südlink haben und im Freileitungsprojekt Ultranet und in den weiteren AC-Projekten hier einen Vergleich anzustellen. Die reine Fokussierung auf die Zahl, wir reden über plus 10 Milliarden Euro an Kostenvorteil, die wir sehen würden, wenn der DC42 und DC42 plus als Freileitung umgesetzt wird. Das ist für mich eine sehr signifikante Zahl, weil am Ende des Tages geht es darum, Energiewende in der Gesamtakzeptanz volkswirtschaftlich für die Industrie und für den Bundesbürger in der Akzeptanz zu halten. Und an der Stelle ist die Kosteneinsparung nicht nur eine Kosteneinsparung, die mit Nachteilen verbunden ist, sondern eine Kosteneinsparung, die mit Vorteilen verbunden ist. Wir werden hier ein System in Freileitung realisieren, oder wir wollen ein System in Freileitung realisieren, das am Ende des Tages auch betriebliche Vorteile hat, das Resilienzvorteile hat. Und sehen Sie es mir nach, ich sehe auch in der zeitlichen Umsetzung hier einen zeitlichen Vorteil. Warum? Weil die Bauarbeiten in der Freileitung signifikant schneller vonstatten gehen als im Erdkabel. Wir sehen das bei SüdLink, wenn Sie 700 Kilometer Deutschland queren mit einer 50 Meter breiten Trasse, dann reden wir über 35 Millionen Kubikmeter Boden, den Sie dort tangieren. Das sind Flächen, die heute im Eigentum sind. Wir haben allein bei SüdLink 25.000 Flurstücke, die wir dinglich sichern müssen. Der Staat ist schwierig, weil Sie kartieren. Das heißt, Sie haben eine Arten- und umweltrechtliche Untersuchung, die Sie durchführen. Und das bei einer Fläche, die riesig ist. Die Nähmaschine ist in der Tat auch ein Konstrukt, das uns wirklich beängstigt, weil der alleinige Wechsel von Freileitung auf Erdkabel eben nicht so einfach ist. Wir reden dort von Kabelabschnittstationen, die wir dann brauchen würden. Das sind kleine Umspannwerke, wenn Sie so möchten, mit einem Flächenbedarf von 2 Fußballfeldern und mit einer Kostenposition von 30 bis 40 Millionen Euro pro Station. Also jeder Wechsel kostet Sie Minimum 70 Millionen Euro plus zweimal, ja, also dann 4 Fußballfelder als Fläche. Also auch das ist eine Akzeptanzfrage.
Vielen Dank. Dann kämen wir zur AfD-Bundestagsfraktion, zum Kollegen Matthias Weiser.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie heute erschienen sind. Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Götz. Sie haben gerade über den volkswirtschaftlichen Konsens gesprochen, der hier notwendig ist. Und mich würde interessieren, wie Sie denn die Kosten für diesen Netzausbau, wenn es dann abgeschlossen soll bis 2045, welche Auswirkungen denn es auf die Netzentgelte hat, in welche Richtung die sich bewegen. Also sind jetzt bei Privatkunden, glaube ich, bei 10 Cent circa für die Netzentgelte. Und es gibt ja Studien, die davon sprechen, dass es je nachdem, wie das Zinsszenario ausfällt, dass wir dann vielleicht bei 13 Cent in Ihrer Region in Baden-Württemberg, 13 Cent für Privathaushalte und bis zu 7 Cent Steigerung für die Industrie sind. Wie wirkt sich denn, wie ist Ihre Einschätzung zu dieser Richtung, in die sich die Netzentgelte bewegen werden?
Sie sprechen, glaube ich, einen Punkt an, der wirklich auch wichtig ist. Wenn wir Energiewende in der Akzeptanz und in der volkswirtschaftlichen Umsetzungsrealisierungswahrscheinlichkeit halten möchten, dann heißt es, wir müssen auf Kosten fokussieren. Netzentgelte werden sich zum signifikanten Kostenfaktor entwickeln. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig, dort, wo Geld zu sparen ist, ohne Nachteile, das dann wirklich auch zu tun. Ihre Frage konkret, wohin entwickeln sich Netzentgelte, die ist natürlich nicht ganz leicht zu beantworten, weil sie szenarienabhängig ist. Wenn wir heute auf Netzentgelte schauen, dann sehen wir dort einen signifikanten Kostenbeitragsträger. Das sind die Engpassmanagementkosten, die aktuell in der Dimension im Milliarden-Euro-Bereich liegen, die wir durch den Netzausbau reduzieren, die also perspektivisch wegfallen. On top kommt dann der kapitalgebundene Kostenblock, der ein Stück weit für uns jetzt in der heutigen Diskussion auch beherrschbar zu gestalten ist. Und was die Prognose schwierig macht, ist dann der Divisor, also durch welche Mengen teilen Sie die entstehenden Kosten. Wir haben Szenariobetrachtung, wo wir mit einer Stabilität der Netzentgelte rechnen. Und wir glauben, dass wenn kosteneffizient gearbeitet und gehandelt wird, dass wir die Netzentgelte auch auf einem verträglichen Niveau in der Dimension 11 bis 12 Cent halten können.
Vielen Dank. Dann kämen wir zur SPD-Bundestagsfraktion, und zwar zur Kollegin Frau Dr. Scheer, die uns online digital zugeschaltet sein müsste. Frau Dr. Scheer, wenn Sie uns hören, dann wäre Ihre Frage jetzt dran.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich höre Sie. Ich hoffe, das ist auch gegenseitig so. Meine Frage stelle ich an Herrn Dr. Riese und möchte ganz gerne noch mal etwas näher von Ihnen erläutert bekommen, wie die Kostenvergleiche sich handhaben und vielleicht auch damit einhergehend Engpasskosten zu erwähnen, die Sabotagefrage vielleicht auch und auch die Materialseite würde ich auch gerne nochmal in der Verfügbarkeit, in der Resilienzfrage mit aufgegriffen haben. Und vielleicht können Sie dann auch nochmal darlegen, wie sich denn eigentlich eine technologieoffene Ausgestaltung dann in dieser Vergleichsstruktur Ihrer Einschätzung nach auswirken würde, wenn man es technologieoffen ausgestalten würde? Wohin würde die Wahl fallen, sage ich mal? Vielen Dank.
Frau Scheer, sehr geehrte Damen und Herren, ich will dazu in aller Kürze was sagen. Vielleicht vorab, wir haben die Kosten geschätzt, die durch die Verzögerung der Realisierung eintreten würde, wenn wir umschwenken von Erdkabel auf Freileitung. Das ist jetzt nicht mein Kernbereich, da kann ich allerdings nur halt berichten, dass wir bei Mehrkosten vor allen Dingen im Redispatch-Bereich von mindestens Euro 400 Millionen liegen pro Jahr. Das addiert sich natürlich auch ganz erheblich. Wir kommen dann nämlich genau, wenn wir beim Kostenvergleich sind, zu der aus unserer Sicht sehr verkürzten Sicht, wenn ich nur, Herr Götz, haben Sie bitte Verständnis, nur auf die Investitionskosten abstelle, greife ich zu kurz, weil wir ja auch die Kabel und die ganze Stromversorgung sehen müssen in einem Gesamtkonzept, das gesamtwirtschaftlich eingebettet ist. Wir haben einen Auftrag, die Energiewende durchzuführen. Wir haben einen Auftrag von der EU, gerade das Projekt DC 42 und 42 Plus zu realisieren. Es ist ein Projekt von besonderem Interesse und da stellt sich die Frage, ist es da richtig, nur auf die Investitionskosten zu schauen? Muss ich nicht auch alle damit verbundenen, mit dem Schwenk verbundenen Nachteile mit berücksichtigen? Die Frage der Akzeptanz, glaube ich, da hilft das Netzentgelt, das irgendwann mal möglicherweise gesenkt wird. Das wäre ja alles etwas, was erst in Jahren und Jahrzehnten passiert. Absolut nebensächlich im Vergleich zu den Auseinandersetzungen, die zu erwarten sind im Zusammenhang mit dem Schwenk vom Erdkabel auf Freileitung und den damit verbundenen Verfahren und damit etwaigen Rechtsmitteln. Zur Resilienz haben wir auch eine andere Vorstellung, nicht ich als Jurist, sondern meine Kollegen, die das Gutachten gemacht haben. Wir glauben, dass das Erdkabel deutlich resilienter ist, jedenfalls was direkte Eingriffe angeht, nicht was die Reparatur angeht, aber der Eingriff selbst dürfte schwieriger sein. Herzlichen Dank. Ich habe nicht alles beantwortet, aber.
Gibt kein Problem, vielleicht sehen Sie noch mal in der nächsten Runde dran.
Ja.
Dann können wir es hinterher schieben. Dann kommen wir nämlich jetzt zu Bündnis 90 Die Grünen, zum Kollegen Dr. Alhamwi.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke auch für die Stellungnahme. Meine Frage richtet sich an Frau Weibeck. Können Sie noch mal schildern, warum eine Erdverkabelung trotz einiger Vorteile für Freileitung auf einzelnen Trassen möglich bleiben sollte und welche Maßnahmen brauchen wir neben reiner physischen Ausbau der Netze, damit wir die Stromnetze kosteneffizient und versorgungssicher? Danke.
Ja, vielen Dank, das kann ich gerne machen. Also für mich ist der Bereich Akzeptanz ein ganz wichtiger Punkt, weil wir werden sicherlich Probleme damit haben, wenn wir sehr viel Gegenwehr gegen Freileitungen haben. Und das wird auch die Projekte verteuern. Das haben wir ja schon erlebt. Es gibt besonders belastete Gebiete. Niedersachsen gehört dazu. Das ist ein besonders belastetes Gebiet, wo natürlich schon allein durch die Offshore-Anbindung unheimlich viele Kabeln durchgehen und durch den hohen Ausbau von erneuerbaren Energien. Und von daher sollte man an dem Punkt tatsächlich überlegen, wo man sinnvollerweise Trassen als Erdkabel plant, weil es volkswirtschaftlich sinnvoller ist. Und ich denke, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir zu einer Platzproblematik kommen, weil es durchaus ja so ist, dass wir ja nicht nur den Ausbau der Erneuerbaren haben, sondern dass wir dass wir halt auch im Mittelspannungsbereich auch noch Ausbauten haben. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Außerdem, ich hatte es gesagt, fehlt mir wirklich ein energiepolitisches Leitbild, wie wir bestimmte Dinge auch erreichen können, dass wir den Ausbau insgesamt verringern können. Das bedeutet, wie können wir regionale Abnahmen stärken? Wie können wir regionale Anreize setzen? Wie denken wir Moleküle und Elektronen zusammen? Das ist ein durchaus wichtiger Punkt, wo auch vom VDE durchaus Studien vorliegen, die diesen Punkt berücksichtigen und auch sagen, dass es da auch durchaus monetäre Vorteile geben kann, wenn wir da etwas abgestimmter miteinander vorgehen. Und das wäre einfach prima, wenn wir das hinkriegen könnten.
Herzlichen Dank. Wenn keine Nachfrage ist, kämen wir dann zur Fraktion Die Linken, zum Kollegen Jörg Sissan.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Sachverständigen, Herrn Dr. Kaczmarczyk. Sie haben von einem erheblichen Einsparpotenzial von 110 Milliarden Euro insgesamt gesprochen. Können Sie noch mal darstellen, woraus sich das aus Ihrer Betrachtungsweise im Einzelnen ergibt? Und wenn das der logisch richtige Weg ist, wie die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft des Bundes umgesetzt werden könnte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das schließt sich auch so ein bisschen an das an, was der Herr Abgeordnete Weiser gesagt hat. Wie sieht es aus mit den Investitionen? Wie sieht es aus mit den Auswirkungen auf die Netzentgelte? Wir haben uns anhand der gängigen Netzentwicklungspläne mal angeguckt, was da so an Kosten zurollt und sind bis 2045 auf ungefähr 650 Milliarden gekommen, die sich hälftig auf VNB und ÜNB-Ebene dann aufteilen. Und wenn wir jetzt marktübliche Renditen, die das private Kapital fordert, da ansetzen, das muss dann ja natürlich, diese ganzen Investitionskosten müssen dann über die Netzentgelte umgelegt werden, gehen wir von einem langfristigen Gleichgewicht von 5 Cent die Kilowattstunde an durchschnittlichen Netzentgelten aus. Und der Anstieg durch den Aufbau beläuft sich, wenn er über die öffentliche Hand finanziert wird, über öffentliches Kapital, auf 1,7 Cent, also um 1,7 Cent die Kilowattstunde wird das steigen. Und beim privaten Kapital sind wir bei nahezu dem Doppelten, nämlich bei 3 Cent. Und das ergibt dann eben mit dem steigenden Stromverbrauch deutlich höhere Mehrkosten, 110 Milliarden bis 2037, wo das Stromnetz ja weitgehend dekarbonisiert sein soll, 200 Milliarden bis 2045. Und die gesamtwirtschaftlichen Schäden, die sich durch diese höheren Kosten ergeben, sind ungefähr noch mal in einer ähnlichen Größenordnung. Das bedeutet, wenn wir über Kosteneffizienz sprechen, müssen wir zwangsläufig auch auf diese Frage der Finanzierung und der Eigentümerstruktur angehen. Ansonsten ist das so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal, wenn ich als Arzt jetzt einen Patienten habe, der Kettenraucher ist und ich sage, naja, vielleicht sollten Sie mal Ihre Ernährung hier und da ein bisschen umstellen. Das mag natürlich helfen, aber nichtsdestotrotz würde es natürlich eher darum gehen zu sagen, das kann man gerne machen, aber hören Sie bitte auch auf zu rauchen. Und dieses grundlegende Problem ist wirklich das, was wir angehen müssten. In Europa haben wir weitgehend Netze in öffentlicher Hand. UK ist das Einzige, wo es komplett privatisiert ist. Ansonsten haben wir in Südeuropa teilweise noch gemischte Eigentümerschaften. Aber wirklich absolut Mainstream ist eben das Netz in öffentlicher Hand. Und was man da machen könnte, wäre beispielsweise dann jetzt die Übernahme, wie bei der Übernahme von Tenet, das weiter auszubauen, zu stärken. Und das könnte man dann alles in einer Infrastrukturgesellschaft bündeln, das ganze Beteiligungsmanagement. Was wichtig ist, ist, dass auch die niedrigeren Renditen und Refinanzierungskosten, die die öffentliche Hand ansetzen kann, dass die auch weitergegeben werden. Weil es bringt nichts, wenn wir dann Netzbetreiber in öffentlicher Eigentümerschaft haben, die dann auch höhere Netzentgelte oder höhere Renditen ansetzen, um damit irgendwelche anderen Sachen quer zu subventionieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion zurück. Und da ist der Kollege Tilman Kuban digital zugeschaltet.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Andreas Feicht. Sie haben ja eben gerade angesprochen, dass die Akzeptanz vor Ort gehalten werden muss und dass es dafür extrem wichtig ist, möglicherweise auch besonders belastete Gebiete einzubeziehen. Allerdings haben Sie sich dafür ausgesprochen, das eher im Rahmen der Korridorplanung zu machen. Wie könnte so etwas aussehen, dass wir einen grundsätzlichen Vorrang von Freileitung haben, aber besonders belastete Gebiete bei der Korridorplanung dann schon mit berücksichtigen und ausnehmen?
Ja, wenn ich darf, vielen Dank für die Frage. Ich denke, wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren erhebliche Erfahrungen gemacht beim Ausbau des Stromnetzes. Die Übertragungsnetzbetreiber haben wirklich sehr dazugelernt, die Bundesnetzagentur auch. Und diese Erfahrung gilt es in diesen Prozessschritten jetzt noch besser zu berücksichtigen für die neuen Projekte. Und insbesondere bei der Korridorplanung, zwar früher war das eher so ein, ich sage mal, ein technischer Prozess, in dem man versucht hat, möglichst effizient zwei Punkte direkt zu verbinden. Und der direkte Weg ist nun mal auch die direkte Linie. Und erst im Nachgang mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch zu treten. Aber wenn man, sagen wir mal, die Kriterien am Anfang nochmal stärker definieren würde für das Thema belastete Gebiete und sehr stark darauf achten würde oder noch stärker darauf achten würde, das haben wir sehr schmerzhaft auch gelernt an verschiedenen Stellen, bereits Infrastrukturen zu bündeln, wo das möglich ist, ne? Dass dann über diesen Weg die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern verbessert werden kann. Also sagen wir mal, Kriterien am Anfang zu definieren über diese Gebiete, wo soll man durch, wo muss man eben drumherum, auch wenn es dann etwas länger dauert oder längere Maßnahmen bedeuten würde. Und dann zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit den Anwohnerinnen, Anwohnern, Bürgern in Gespräch zu kommen, wird aus meiner Sicht die Akzeptanz sehr stark erhöhen, weil sie eigentlich besser mehr einbezogen werden wollen in die Notwendigkeit der Maßnahme und wo sie stattfindet, als über die Frage der technischen Ausprägung.
Aber wenn ich kurz nachfragen darf, gibt es nicht durch die Bündelung dann eher wieder besonders mehr belastete Gebiete? Und geht das überhaupt dadurch, dass wir ja auch Schaltanlagen haben, wo wir zwischen unterschiedlichen DC-Anlagen schalten wollen, dann wirklich Gebiete nicht besonders zu belasten?
Muss man sich im Einzelfall anschauen, welche technischen Notwendigkeiten da sind. Was ich meinte mit Infrastrukturen ist häufig eben da, wo Autobahnen stattfinden, Eisenbahnlinien bereit sind, ja, dass man quasi entlang dieser Infrastrukturen überlegt, wo kann ich mich da diskret ranlegen. Ja. Das ist meiner Erfahrung hat das sehr, sehr stark geholfen, als wir das stärker in den Vordergrund gestellt haben.
Vielen herzlichen Dank. Dann kämen wir zur AfD-Bundestagsfraktion, zum Kollegen Steffen Kotré.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Götz. Ich möchte anknüpfen an Ihr Szenario, dass dort bei Ihnen im Hause wohl entwickelt dann diese 11 oder 12 Cent Netzentgelte prognostiziert. Wir haben jetzt schon einen Verlust an Industrieproduktion im energieintensiven Bereich von 20% in den letzten 8 Jahren. Und der Trend ist ja ungebrochen. Das heißt, mit der Energiewende verlieren wir unsere energieintensive Industrie. Das heißt, die Verbraucher werden ja dann also auch geringer. Dazu kommen noch dann die Forderungen der Politik, man soll insgesamt Energie einsparen. Und ist dieses Szenario also ein Szenario, was das mit berücksichtigt? Oder sagen Sie, naja, es könnten auch andere Szenarien geben, wonach also die Netzentgelte noch stärker steigen können?
Gut, wir reden über Szenarien, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Eine Zukunft, die von heute abgerechnet 15, 20 Jahre in der Zukunft liegt. Die Verbrauchsabschätzung ist damit einer der wesentlichen Indikatoren. Wir haben tendenziell aktuell die Situation, dass der Verbrauch in der Industrie stagnierend, leicht rückläufig ist. Wir erwarten einen Anstieg durch Verkehrswende, durch die Wärmewende. Wir erwarten, dass wir in der Erzeugungsstruktur einen deutlichen Wandel in Richtung Erneuerbare bekommen. Und wir sehen in Summe einen Anstieg des Stromverbrauchs. Damit einhergehend ist im Prinzip der Divisor, der am Ende des Tages die Kostenaufteilung definiert, aus unserer Sicht perspektivisch wachsend. Wir erwarten auch, dass die Engpassmanagementkosten durch den Netzausbau, durch dann eine synchron verlaufende Entwicklung Netzausbau versus Ausbau Erneuerbare, sich ins Positive verändert. Und das sind die Parameter, die wir unterstellen, um am Ende des Tages die Netzentgelte auf einem in der Akzeptanz verträglichen Niveau zu halten.
Nachfrage: Die Energiewende funktioniert ja nur mit Speicher. Und dann reden wir auch noch mal von zusätzlichen Kosten. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
Also Speicher sind aus meiner Sicht einer der Schlüsselfaktoren für die Energiewende. Mit dem großen Potenzial, Fluktuationen insbesondere im kurzfristigen Bereich, also 48 Stunden, zu kompensieren und damit im Prinzip Verbrauch und Erzeugung in die Waagschale auf einheitliches Niveau zu bringen. Also ein Instrument, das wir als Übertragungsnetzbetreiber sehr begrüßen, wo wir in der Zukunft auch ein hohes Potenzial sehen in Bezug auf die damit verbundenen Kosten. Vielleicht letzter Satz, auch wenn die Zeit drüber ist. Schlüsselfaktor wird aber auch sein, Speicher in ihrem Verhalten zu kontrollieren, zu steuern und in ihrer örtlichen Ansiedlung ein Stück weit auch mitzusteuern.
Vielen Dank. Dann kämen wir wieder zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Kollegen Dr. Lenz.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Feicht. Wir haben vorher schon gehört, dass erhebliche Kostensenkungspotenziale vorhanden sind durch die Freileitungen. Das sind ja wirklich Höhen, die die Netzentgeltentlastungen bei Weitem die jährlichen übersteigen. Können Sie noch mal beschreiben, wie der Geschwindigkeitsaspekt bei Freileitungen sich verhält und auch die Akzeptanzfrage vielleicht mit einem konkreten Beispiel aus der Landwirtschaft noch mal darstellen? Die Frage der Erdverkabelung ist ja auch so, dass da Schneisen von 30, 40 Metern dann geschlagen werden müssen oder gegraben werden müssen, wie sich das verhält. Und vielleicht zweiter Punkt noch kurz, die Frage zur Resilienz. Es wurde ja gesagt, dass Anschlagsszenarien, dass da Erdverkabelung Vorteile hätte. Wie sehen Sie das? Danke.
Ja, vielen Dank. Also im Hinblick auf die Akzeptanz, wenn ich das damit beginnen darf. Meine Gespräche, die ich während meiner beruflichen Zeit hatte, zum Thema Akzeptanz von Erdverkabelung mit der Landwirtschaft, war sehr konfliktbehaftet. Die Landwirtschaft hat große Sorgen im Blick auf den Temperaturaustrag aus diesen Kabeln, dann natürlich auch die Bauphase selber. Und die Tatsache, dass natürlich auf der Trasse nur mit bestimmten Pflanzen letztlich bepflanzt werden kann. Und die Förderung, die dann entstanden ist, war eine finanzielle Natur. Vorhin ist ja auch der Hinweis gegeben worden auf eine Kommunalabgabe, ähnlich wie wir es im EEG haben. Das für leitungsgebundene Infrastrukturen auch zu tun, ist natürlich sehr schwierig. Man muss sich ja überlegen, was heißt es dann auch für andere leitungsgebundene Infrastrukturen, für Straßen und andere Dinge, Eisenbahntrassen. Das heißt, hier würde ein erheblicher zusätzlicher Kostenblock entstehen. Die Landwirtschaft und viele Akteure hatten das Gefühl, dass für bestimmte Interessengruppen Akzeptanz geschaffen wurde zu ihren Lasten. Und am Ende hat das nicht zur Befriedung beigetragen. Geschwindigkeit, also wenn eine Maßnahme bereits einen hohen Reifegrad hat in Richtung Erdverkabelung und kurz vor der Planfeststellung zum Beispiel steht, dann soll man natürlich dieses Projekt weiter durchführen. Es macht ja gar keinen Sinn, das dann auf Freileitungen zu planen. Es geht ja hier um die Maßnahmen, die neu sind. Und in dem Umfang kann man Freileitungen natürlich viel schneller umbauen. Das ist ja, oder bauen und installieren. Das ist ja völlig eingängig, einfach deswegen, weil die Erdverkabelungsmaßnahme natürlich viel aufwendiger ist, baulich, als bei Freileitungen. Im Hinblick auf Resilienz und Sicherheit. Natürlich eine erdverkabelte Infrastruktur ist schwerer angreifbar als eine, die in der Gegend rumsteht und wo ein Mast oder Ähnliches beschädigt werden kann. Aber auch wir als Betreiber kritischer Infrastruktur, glaube ich, muss man sagen, wird nicht möglich sein, unsere kritische Infrastruktur komplett zu schützen gegen Anschläge, sondern der Schwerpunkt muss liegen auf die Wiederherstellung der Versorgung. Das heißt, wie schnell können wir wieder den Strom liefern? Und da geht es um alle möglichen Maßnahmen, die da notwendig sind. Schwarzfallfeste Kommunikationsinfrastruktur, entsprechende Vorhaltung von Material und Personal, Kooperation zwischen den Netzbetreibern. Diese Dinge sind da ganz entscheidend.
Ja, Herr Feig, Sie hören den Gong nicht, wenn die 3 Minuten vorbei sind. Deswegen habe ich mich jetzt erlaubt, Sie kurz zu unterbrechen, aber ich bin mir sicher, Sie werden noch einmal gefragt und dann können Sie das vielleicht dann noch zu Ende führen. Herzlichen Dank dafür. Jetzt kommen wir wieder zur SPD-Bundestagsfraktion, gehen wieder in den digitalen Raum zur Kollegin Frau Dr. Scheer.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht jetzt an Herrn Dr. Herrmeier. Und zwar möchte ich Bezug nehmen auf das, was Herr Feicht gerade immer wieder betont hat, mit der Akzeptanz und dem breiten Korridor und der Angst, der Sorge der Landwirte. Wenn man jetzt mal ganz nüchtern auf das guckt, was jetzt vor Ort tatsächlich stattfindet. Ich habe es auch persönlich in meinem Wahlkreis auch schon erlebt, dass die Korridore in der Zeitung sehr breiter dargelegt werden, als es hinterher in der Realität ist. Und auch wenn man bedenkt, dass ja unter den Freileitungen kein Bewuchs möglich ist, bei den Erdverkabelungen aber sehr wohl. Wie würden Sie jetzt, sagen wir, faktenbasiert nochmal dargelegt aus Ihrer Fachexpertise als Amprion nochmal diese Vergleichsparameter darlegen wollen zwischen Freileitung, Erdverkabelung und die Akzeptanzfrage, die damit einhergeht? Und wenn ich noch mal ganz kurz etwas anfügen darf, ganz zuletzt, wenn noch Zeit ist, hätte ich an Herrn Feicht tatsächlich noch mal kurz die Rückfrage, ob ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie dann sehr wohl für eine Beibehaltung der Erdverkabelung für DC42 und DC42 Plus seien, anders als der Gesetzentwurf es jetzt vorsieht. So habe ich Sie jetzt zweimal verstanden. Aber jetzt erstmal Herr Mayer, bitte.
Ja, also zu der Akzeptanz. Unsere Erfahrungen aus der Praxis sehen da ehrlicherweise ein kleines bisschen anders aus, als das hier tatsächlich immer so ein bisschen pauschal in den Raum gestellt wird. Ja. Wir haben mit Ultranet ein Freileitungs-HGÜ-Vorhaben und wir haben mit Allegro längst ein Erdkabel-HGÜ-Vorhaben in Betrieb. Und A-Nord als großer Erdkabelkorridor ist auch mehr oder weniger fast fertig gebaut. Und wenn man das mal miteinander vergleicht, dann kann man im Grunde ungefähr sagen, also wenn man einen gleich langen Abschnitt nimmt, dann haben wir bei Ultranet rund 1000 Einwendungen gehabt im Genehmigungsverfahren, bei den entsprechenden Erdkabelabschnitten 30. Ja, also die tatsächliche Akzeptanz vor Ort ist bei den Erdkabelabschnitten pauschal einfach insgesamt deutlich höher. Ja, und das kann man auch an der Anzahl der Klageverfahren festmachen. Beim Ultranet geht die Bandbreite der Kläger von den Kommunen über die betroffenen Eigentümer bis hin zu den Naturschutzverbänden. All das sehen wir bei A-Nord und bei Allegro so in dieser Form nicht. Ganz wichtiger Punkt ist, hier wird auch immer so ein bisschen pauschal in den Raum gestellt, im Grunde, dass der große, breite Korridor gebaut wird. Und Sie haben, glaube ich, von 35 Milliarden Kubikmetern Erde gesprochen. Wir bauen so gar nicht mehr. Ja, wir haben bei A-Nord innovative Techniken entwickelt, die gerade bei den Landwirten auf hohe Akzeptanz stoßen, wo Leerrohre in den Boden eingepflügt werden. Und dieses Einpflügen in den Boden ist für die Landwirte eine ganz natürliche und insoweit aus dem eigentlichen Betrieb vertraute Technik, mit der wir dort sehr, sehr viel Akzeptanz erzielen und dementsprechend auch Geschwindigkeitsvorteile entwickelt haben.
Vielen Dank, Frau Dr. Scher. Ihr zweiter Experte würden wir dann nachher dran nehmen. Sie sind nach drei weiteren Fragenrunden wieder dran. Und deswegen kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion, dem Kollegen Matthias Weißer.
Ja, meine Frage an Herrn Dr. Herrmeier. Es geht auch nochmal um die Netzentgelte. Wie schätzen Sie denn die weitere Entwicklung der Netzentgelte ein? In welche Höhe wird sich das, welchen Preis werden wir in Zukunft dann oder wird die Industrie, werden die Verbraucher dafür bezahlen, für diesen Netzausbau? Mit welchen Szenarien rechnen Sie denn? In welcher Höhe werden die sich bewegen, die Netzentgelte?
Da muss ich offen gesprochen sagen, dass jetzt die konkrete Höhe der Netzentgelte nicht mein vorrangiger Beritt ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen verweise ich aber insofern auch auf die Ausführung von dem Kollegen Götz, weil das natürlich auch ein Stück weit Arbeiten und Grundlagen sind, die die vier ÖNB auch gemeinsam vornehmen. Da habe ich insofern also dann in der Sache nichts hinzuzufügen. Was man aber bei der ganzen Kostendiskussion, darum geht es ja hier am Ende eigentlich, mit in den Blick nehmen muss, ist, dass man nicht nur auf die Investitionskosten schauen darf, sondern wir müssen insbesondere auch die Redispatch-Kosten mit in den Blick nehmen. Ja, und da ist es am Ende so, dass jedes Jahr früher in Betriebnahme hunderte Millionen Euro Redispatch-Kosten dann tatsächlich einspart. Und da gibt es zwei Punkte, die maßgeblich sind. Erstens, Sie müssen diese Nähmaschine aus dem Gesetz rausnehmen, ja, weil die Nähmaschine wird Ihnen, egal ob Sie das so mit dem Freileitungsvorrang da stehen lassen, wird Ihnen Jahre Verzögerung bringen. Und die können Sie eins zu eins in Redispatch-Kosten umrechnen. Ja, und gerade DC42 Plus wird das erste Vorhaben sein, was massiv unter dieser Nähmaschine leiden wird. Das muss man so ehrlicherweise sagen. Das zweite ist, das bezieht sich dann auf den eigentlichen Kostenvergleich. Es gibt Vorhaben, da ist mit Sicherheit die Freileitung die bessere Variante. Wenn Sie einen Korridor durch das Mittelgebirge führen müssen, dann ist das mit dem Erdkabel sicherlich teurer. Aber gerade in Norddeutschland, wo Sie zum Beispiel sehr viele Abschnitte mit einem Flugverfahren sehr kostengünstig verlegen können. Da sind wir dann ehrlicherweise im Kostenvergleich und auch unter Geschwindigkeitsaspekten nicht weit auseinander. Und wenn dann Akzeptanz etc. mit im Raum stehen, dann sollte man die Frage stellen, warum nicht den technologieoffenen Ansatz wählen, die beiden Varianten nebeneinander im Gesetz und dann durch eine sinnvolle Vorbereitung über den Netzentwicklungsplan, die strategische Umweltprüfung zum Bundesbedarfsplan, dann im Bundesbedarfsplan eine klare Entscheidung treffen, die für das konkrete Vorhaben festlegt, was die richtige Technologie ist. Das kann dann die Freileitung sein, das kann aber dann auch das Erdkabel sein. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann kämen wir wieder zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion, zur Kollegin Winkelmeier-Becker.
Ja, vielen Dank. Ich möchte auch eine Frage an den Sachverständigen Dr. Feicht richten. Und zwar hatte Herr Dr. Riese vorhin noch mal die gesamtwirtschaftliche Betrachtung angemahnt und auch angesprochen, dass wir eben Erdkabelhersteller ja auch in Deutschland haben. Oder Sie waren das, Frau Beiberg. Und konkret haben wir die sogar auf Kölner Stadtgebiet, also bei Ihnen ganz in der Nähe. Von daher würde ich gerne noch mal von Ihnen hören, inwieweit dieser Aspekt, dass wir da vielleicht auch unter Resilienzaspekten auch eben Hersteller in der Nähe haben, in Deutschland haben, welche Rolle der spielt im Vergleich zu eben Kabeln, die vorwiegend aus dem asiatischen Raum kommen. Zunächst das bitte.
Ja, vielen Dank. Natürlich haben sich die Hersteller auf die erwarteten Investitionen eingestellt und insofern sind das natürlich auch langfristige und langlaufende Investitionen, aber auch Projekte, über die wir hier sprechen, sodass aus meiner Sicht eine Anpassungsmöglichkeit schon da ist. Ich habe wahrgenommen, dass es auch Debatten über eine Buy European-Initiative gibt in der Frage, welche Anforderungen an technische Material und Technologie gestellt werden, um gerade für kritische Infrastruktur oder für andere Maßnahmen dann die entsprechenden Beschaffungen durchzuführen, die ja natürlich Wirkungen auf die Kosten haben. Also ich glaube, das Thema Resilienz ist natürlich ein breites. Es wird viel Material investiert oder importiert für die Energiewende. Aber man könnte theoretisch natürlich auch über die entsprechenden Anforderungen, zum Beispiel in so einer Buy European-Regelung, darauf reagieren.
Dankeschön. Wenn ich darf, dann würde ich noch eine Frage an Herrn Dr. Götz sprechen, richten, weil Sie gerade gesagt haben, was alles für große auch rechtliche Hürden beim Ausbau von Erdkabeln vor allem bestehen, also dingliche Absicherungen und dergleichen mehr. Könnten Sie sich da vorstellen, dass man da Dinge vielleicht auch einfacher regelt, indem man sie pauschal durch Gesetz regelt und dann dem Rechtsstreit ein Stück weit entzieht oder weiteren bürokratischen Erfordernissen?
Also die Anpassung des Rechtsrahmens, glaube ich, ist an der Stelle sehr, sehr anspruchsvoll, weil wir im Umweltrecht hier auf europäischer Ebene agieren und weil wir am Ende des Tages ja auch das Eigentumsrecht sehr hoch würdigen, was, glaube ich, auch richtig ist. Und beides legt uns im Prinzip hier ein Korsett an, das eben sehr eng ist. Und ich mache es nochmal vielleicht an Südlink, an den Zahlen fest. 700 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung, und es waren 35 Millionen Quadratmeter, die wir an Fläche dort dinglich sichern mussten und die wir dort über Kartierung umweltrechtlich bewerten mussten. Das definiert den Aufwand. Also ich würde es für ein dickes Brett erachten, das umweltrechtlich auf europäischer Ebene adressieren zu wollen. Ich wäre dankbar, wenn es jemand tut. Ich glaube, es ist aber durchaus sehr anspruchsvoll.
Vielen herzlichen Dank. Dann kämen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zum Kollegen Dr. Alhamwi.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Frau Weyberg. In Ihrer Stellungnahme steht auch fest, dass der Netzausbau unbedingt wichtig notwendig ist. Aber die Energiewende wird sehr oft als Frage von mehr Erneuerbaren, mehr Netze, which is right, aber erstaunlich selten als Frage von Flexibilitäten. Welche Maßnahmen brauchen wir ja neben Netzausbau, damit wir das System günstiger und sicherer?
Ja, vielen Dank.
Eine der wichtigsten Maßnahmen ist für mich die Digitalisierung. Wir haben ja eben gerade auch schon über Speicher gesprochen. Es ist momentan einfach schwierig, die wirklich netzdienlich auch einzubinden. Das ist für mich wirklich so der ganz große Punkt obendran, den wir hinbekommen müssen. Was wir halt einfach auch überlegen müssen, ist, wie wir das gesamte System darauf ausrichten, dass wir ja jetzt volatilere Einspeisungen haben und wie wir dann halt auch Abnahmen darauf ausrichten. Also dass wir zum Beispiel auch Flexibilisierung bei Abnahmen durchaus gutieren. Ich glaube, das könnte eine ganze Menge auch dazu beitragen, dass wir innerhalb des Systems einfach sehr viel günstiger und sehr viel fortschrittlicher uns aufstellen können. Wir dürfen ja nicht die Transformation des Energiesystems so sehen, dass wir einfach sagen, wir machen das genauso weiter, wie wir das bisher gemacht haben. Wir werden höheren Strombedarf haben, das ist völlig klar. Aber wie gesagt, wir werden auch diese Flexibilitäten haben. Wir haben in Niedersachsen mit den Netzbetreibern gemeinsam 11 Maßnahmen definiert, wo wir gesagt haben, wie können wir denn eigentlich diese Flexibilitäten anreizen. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei, das ist jetzt natürlich nicht im Übertragungsbereich, aber ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben einfach, dass man eben in den regionalen Kreisläufen tatsächlich auch Abnahmen macht, dass man dadurch auch die Redispatch-Kosten nach unten bekommt, was ja einfach auch ein wichtiger monetärer Faktor ist, dass wir das hinbekommen, dass wir halt einfach sagen können, wenn wir bei der Einspeisung von erneuerbaren Energien keinen Redispatch zahlen, aber wenn dann die Energie genutzt werden kann, wenn wir halt einfach systemdienliche Anschlüsse hinbekommen, dann ist das halt etwas, wo wir das Gesamtsystem tatsächlich günstiger mitgestalten können. Und wir müssen auch darüber nachdenken, was wir auch ganz konkret machen in Niedersachsen, wie man tatsächlich, wenn man denn eine Freileitung hat im 380 kV-Bereich, wie man vielleicht auch ganze Windparks dort anschließt. Also wir müssen halt einfach neue Wege gehen, die sich auf die Einspeise-Neuigkeiten einfach auch ausrichten.
Herzlichen Dank. Dann gehen wir wieder ins Digitale. Und Frau Dr. Scheer, wenn Sie noch mal Ihre Frage wiederholen wollen oder eben auch nur Ihren Sachverständigen ansprechen.
Ja, ich würde dann ganz gerne noch mal auf Herrn Riese zurückkommen, weil das war ja auch noch offen geblieben aus meiner ersten Fragerunde. Und zwar waren wir, glaube ich, stecken geblieben ein bisschen bei den Resilienzfragen. Und da wäre meine Bitte, dass Sie das noch mal darlegen, welche, gerade auch mit der, was Sie da in der Studie erarbeitet haben. Da sind Sie natürlich in Person jetzt nicht für jede Frage von der fachlichen Herkunft her, das ist mir schon bewusst, der Ansprechpartner, aber jetzt eben auch als Vertreter in Ausarbeitung der Studie, die Resilienzfaktoren, Herkunft, Verfügbarkeit, Wertschöpfung vielleicht nochmal aufgreifen könnten und weitere Aspekte der Studie. Vielen Dank. Und wenn dann noch Zeit ist, wäre einfach die Antwort von Herrn Feicht noch ganz nett, aber wirklich nur, wenn es noch Zeit ist. Danke.
Ja, jetzt versuche ich das aufzugreifen. Also die Resilienz, ja, wir haben die auch im Einzelnen geprüft. Und die Resilienz ist ja nicht nur ein Thema, das interessant ist, sondern es gibt ja einen gesetzlichen Auftrag, dass kritische Infrastruktur bestmöglich resilient ist. Und da kommen wir halt zu dem Ergebnis, dass die Anforderungen beim Erdkabel eher erfüllt werden, weil eben der Angriff auf die Leitung deutlich schwieriger ist als bei einer Freileitung. Und wir reden jetzt nicht über eine militärische Auseinandersetzung, so weit wollen wir gar nicht gehen, aber gerade die Einzelangriffe, auch terroristische Aktivitäten, glauben wir, das ist da deutlich, deutlich empfindlicher, die Freileitung, weil sie einfach verwundbarer ist. Ja. Und wir sehen das halt als ein wesentlicher Aspekt, und das ist eben auch diese volkswirtschaftliche Betrachtung, worauf wollen wir hinauslaufen und wie wollen wir insgesamt das System sicher machen. Ich will dann noch darüber hinaus zu der Technologieoffenheit, die Frage war auch noch nicht beantwortet von Frau Scheer, dass wir sagen, Technologieoffenheit heißt für uns auch, und da bin ich ganz bei Herrn Herrmeier, zu sagen, lasst uns nicht festlegen auf pauschal auf eine bestimmte Technologie. Man hat es vor ja, gerade mal 10 Jahren oder gut 10 Jahren gemacht, als man den Vorrang für die Erdkabel getroffen hat. Jetzt sagt man, ach nee, doch nicht, jetzt machen wir es andersrum. Man erkennt an der Argumentation, das kann so nicht richtig sein, sondern man muss einen Weg finden, eine flexible Lösung anzubieten. Und wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man die verfolgen, damit derjenige und alle Beteiligten, die planen, wissen, worum sie sich kümmern müssen. Das ist, glaube ich, das Ziel. Und dazu kommt, und den Schlenk muss ich noch mal machen, weil er auch ein paar Mal angesprochen worden ist, mit DC 64 und 64+. Hier sind wir weit. Jetzt umzuschwenken würde ohne Not alle Ziele, die wir uns eigentlich selber gesetzt haben, in Frage stellen. Und das kann nicht richtig sein. Eine letzte Korrektur oder ein letzter Hinweis. Auch eine Freileitung verlangt eine umfassende dingliche Sicherung der gesamten Trasse. Also auch das, was überspannt ist, muss gesichert werden. Da bin ich wieder bei den 35 Millionen Quadratmetern. Ob Erdkabel oder Freileitung, ist da egal.
Vielen herzlichen Dank. Dann kämen wir zur CDU-CSU-Fraktion, zum Kollegen Tilman Koban, der digital zugeschaltet ist.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Götz. Vielleicht können Sie noch was zum Thema Resilienz sagen. Und wie lange es denn so dauert, eine Reparatur vorzunehmen bei einem Erdkabel, wenn dort gar nicht mal ein Anschlag, sondern einfach nur wirklich etwas kaputt ist, was saniert werden muss, und wie das bei einer Freileitung ist, um das einfach mal in Relation zu setzen. Wahrscheinlich würden Sie mir auch zustimmen, dass, wenn es wirklich einen Anschlag geben sollte, man eher wahrscheinlich ein Umspannwerk oder anderes, eine Schaltanlage oder Ähnliches angreifen würde als einen einzelnen Masten. Vielleicht können Sie das einordnen. Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Herrmeier. Vielleicht können Sie noch mal sagen, Sie haben eben gerade gesagt, man sollte 2 Möglichkeiten lassen, nämlich das Thema für besonders belastete Gebiete, wenn die in einem Korridor drin sind, dann sollte man dort in Erdverkabelung legen. Wie viele besonders belastete Gebiete würden Sie da sehen, die dann notwendig sind, um so etwas zu machen? Und gäbe es nicht auch die Möglichkeit, dann diese Gebiete einfach auszunehmen und die Freileitungen zu planen und dann dieses Gebiet zu meiden im Rahmen der Korridorplanung?
Dann würde ich starten mit dem Thema Resilienz. Herr Feich, glaube ich, hat richtig gesagt, dass es bei der Linieninfrastruktur, für die wir verantwortlich sind, extrem schwierig ist, diese Flächen- und Linieninfrastruktur komplett zu sichern. Das heißt, der Fokus für uns liegt in der Zeitbedarfsposition für die Wiederherstellung der Versorgungssicherheit. Und da sehen wir deutliche Vorteile in der Freileitung, weil es einfach deutlich schneller ist, Fehler zu orten, zu mobilisieren und zu reparieren. Der Zeitbedarf, den wir im Erdkabelbereich erwarten, liegt in der Größenordnung 3 bis 4 Wochen. Das setzt sich das begründet sich inhaltlich, weil wir dort einen Kabeldefekt durch eine neue Kabelreparatur mit 2 Muffen versehen müssten. Und das dauert einfach Zeit. Sie haben immer Tiefbauarbeiten, die damit verbunden sind. Da ist die Freileitung signifikant schneller. Wir sind dort in der Lage, innerhalb von wenigen Tagen zu reparieren und ein provisorisches Mastsystem innerhalb von wenigen Tagen zu stellen. Also da haben wir einen signifikanten zeitlichen Vorteil. Lassen Sie mich vielleicht noch ein Argument zum Thema volkswirtschaftliche Effizienz. Lebenszeit und Lebensdauer ist auch ein Faktor. Freileitungen arbeiten 80 Jahre. Erdkabel 40 Jahre. Also allein damit haben Sie einen Faktor 2 in der volkswirtschaftlichen Bewertung. So, der zweite Teil, glaube ich, Herr Mayer, ging an Sie.
Ja. Also vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Mein Aufhänger war nicht die besonders belasteten Gebiete, sondern wenn Sie ein Vorhaben im Netzentwicklungsplan identifizieren, dann kennen Sie schon den Raum, den Sie zu queren haben. Und dann können Sie für diesen Raum, insbesondere in der strategischen Umweltprüfung, bereits eine Bewertung machen, ob Sie diesen Raum besser mit einem Erdkabel oder besser mit einer Freileitung queren können. Und deswegen macht es an der Stelle Sinn, das im Gesetz dann als Alternativen nebeneinander zu stellen, damit man dann im Bundesbedarfsplan beide Alternativen ausweisen kann, je nachdem, was sich im konkreten Projekt als die vorzugswürdige Variante darstellt.
Das heißt, das müsste dann Politik entscheiden.
Herr Kubat, auch du siehst die Nummer nicht, die Uhrzeit. Die nächste Fragerunde würde man dann nutzen dafür. Denn wir kommen jetzt zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Kodré.
Meine Frage geht an Herrn Kaczmarczyk. Sie haben ja vorhin angedeutet, dass die freie Wirtschaft diese Kosten nicht mehr stemmen kann. Ist natürlich auch unsere Auffassung. Wir haben bei der Stromerzeugung schon planwirtschaftliche Elemente, die völlig aus dem Ruder laufen und der Markt dort überhaupt nicht mehr funktioniert. Und Sie haben ja jetzt angedeutet, dass also die Wirtschaft das auch nicht mehr stemmen kann bei der Netz- oder bei der Übertragung. Und vielleicht können Sie da noch mal ein paar Ausführungen machen. Also wenn wir jetzt in die Planwirtschaft auch bei der Energieübertragung schlittern, was das für volkswirtschaftliche Konsequenzen hat, also auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Kosten. Wir kennen ja alle die Kostenschätzung des DIHK, also diese 5 Billionen Euro. Das bedeutet umgerechnet für jeden Erwerbstätigen 400 Euro pro Monat, die er zusätzlich also für das Projekt Energiewende aufbringen müsste, wenn die Zahlen denn so stimmen. Aber ich sehe jetzt auch keinen Anhaltspunkt, dass sie nicht stimmen. Also wie sehen Sie da insgesamt das gesamte Projekt Energiewende oder eben jetzt Voranschreiten der Planwirtschaft bei den Übertragungsnetzen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also was das Projekt der Energiewende betrifft, muss man das vernünftig machen. Dann glaube ich, kann das ein Erfolg werden. Das ist diese Konditionalität, die es, glaube ich, zu unterstreichen gilt. Klar, wenn wir jetzt irgendwie kopflos Kapazitäten zubauen, die Netze aber nicht weiter ausbauen, dann fällt uns das hinten raus auf die Füße. Das ist eindeutig. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es bei den Netzen eher wirklich ein klassischer Fall von natürlichen Monopolen ist. Also dort gibt es keinen Wettbewerb. Der Wettbewerb kann dort auch nicht geschaffen werden. Und man kann auch, wie gesagt, in die Literatur der Chicago School reingehen, wo es dann dort auch, also aus der man dann ableiten kann, naja, also selbst wenn man sonst überall gerne Marktmechanismen hätte im Netzbereich, ist das eben nicht möglich. Und aufgrund der Gefahr des Regulatory Capture, also dass dann die Privatwirtschaft praktisch dann den Regulator vereinnahmt und dann zu ihren eigenen Gunsten da die Regeln gestalten lässt oder so, das ist dann das eigentliche Problem. Von daher, also es ist ein ganz ökonomischer, ein wirklich ganz klassischer Fall für eine staatliche Beteiligung. Und sämtliche Studien zeigen auch, wenn man das machen würde, dann würde der Anstieg der Netzentgelte deutlich geringer ausfallen. Und darüber hinaus wäre es, glaube ich, tatsächlich auch wichtig, dass man generell, gerade was jetzt die Energiepreise betrifft, deutlich mehr Planungssicherheit schafft. Also zum Beispiel deswegen sind ja auch Professor Tom Krebs und ich dafür, bei den Strompreisen Preisbremsen einzusetzen. Klar, das ist europarechtlich und so weiter jetzt nicht wirklich leicht, aber wir haben es hier mit politisch erzeugten Unsicherheiten zu tun, die die Politik idealerweise aus dem Markt nehmen sollte. Von daher könnte man mit diesem Instrument arbeiten, zeitlich befristet. Und wenn die Politik ihre Hausaufgaben erledigt, dann würden die Strompreise dann auch langfristig unter dem Niveau sein. Und ja, auf diese Weise hätten wir dann eine resilientere und günstigere Energieversorgung.
Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt zur Fraktion Die Linke, zum Kollegen Jörg Sissan.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Auch meine zweite Frage an Herrn Dr. Kaczmarczyk. Sie haben jetzt sehr stark über das Kostensparpotenzial Ihres Vorschlags gesprochen. Wie bewerten Sie denn die Auswirkungen Ihres Vorschlags auf die wirtschaftspolitische Wirkung, auf Transparenzgewinne eventuell oder gar auf einen möglichen Bürokratieabbau?
Ja, da kann ich im Grunde genau an das anschließen, was ich schon vorhin ausgeführt habe. Also durch diese Mehrbelastung, die wir haben, wenn das Kapital für den Netzausbau privat bereitgestellt werden soll, dort wird es einfach höhere Renditen geben. Also das heißt ja immer so die Daumenregel, irgendwie unter 8, 9, 10% schaut man sich die Projekte gar nicht an. Das heißt, man wird auf dieses Niveau gehen müssen. Der Medianwert für Renditen bei privaten Infrastrukturfonds liegt bei ungefähr 10%. Das heißt, in diese Größenordnungen müsste man dann auch gehen, wenn man das wirklich privat finanzieren wollen würde. Und das verursacht dann bei Haushalten und Unternehmen erhebliche Mehrkosten, die sie dann zu schultern haben. Und die gesamtwirtschaftlichen Schäden, die sich durch diese hohen Kosten ergeben, sind Pi mal Daumen genauso hoch. Also wir rechnen auch hier ungefähr nochmal mit über 100 Milliarden Euro gesamtwirtschaftlichen Schäden bis 2037 und dann 200 Milliarden bis 2045. Wohingegen man, wenn man das öffentlich finanziert, ja, da deutliche Entlastungen schaffen könnte. Wir haben es auch, und auch das ist ein Argument, was man aus der ökonomischen Mainstream-Literatur ziehen kann, darüber hinaus auch mit einem natürlichen Monopol zu tun. Und die Gefahr des Regulatory Capture ist tatsächlich gegeben. Oder wenn man dann eben sagt, naja, man muss dann halt diese hohen Renditen geben, ansonsten machen die es nicht, dann hat man da im Grunde gar keine Wahl. Also da braucht es noch nicht mal dieses Capture, sondern einfach diese Marktstrukturen, die dann so sind, dass die Netzentgelte eben höher gesetzt werden. Was wir jetzt auch haben, ist natürlich ein unglaublich komplexes System aus Kostenprüfung, Effizienzvorgaben, Renditefestlegungen. Ich meine, das wird ja auch, wenn man so will, überspitzt formuliert planwirtschaftlich festgelegt durch die Regulierungsbehörde, was da eingenommen werden kann. Und wir haben es zwischen den privaten und den öffentlichen Akteuren natürlich auch mit Informationsasymmetrien zu tun, wo man versucht, das zu minimieren. Aber nichtsdestotrotz, es wäre deutlich leichter, wenn beide Entitäten, sage ich mal, in öffentlicher Hand wären. Das könnte und müsste natürlich auch unter strengen Transparenzvorschriften geschehen, dass man jetzt guckt, dass da jetzt lokal nicht irgendwie gepusht wird oder manche Unternehmen auch in öffentlicher Hand dann versuchen, mehr für sich rauszuziehen. Aber insgesamt würde man da, glaube ich, vom Informationsfluss her eine deutliche Vereinfachung vornehmen können. Und ein weiterer Punkt, man würde auch die Rechtsunsicherheit reduzieren, weil wir hatten es in den letzten vier Regulierungsperioden so, jedes Mal, wenn die Bundesnetzagentur den EK-Zins gesetzt hat, hat es Klagen gegeben. Auch das würde dann entsprechend natürlich wegfallen.
Herzlichen Dank. Dann kämen wir wieder zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Kollegen Fabian Gramling.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Götz. Im Entwurf sind ja die Ausnahmen definiert, wonach eine Teilerdverkabelung ermöglicht werden soll. Jetzt haben wir heute Vormittag auch schon mehrmals Kritik daran gehört und auch wie komplex und wie kompliziert das sein könnte oder werden könnte. Wie würden Sie denn die Definition besser formulieren, beziehungsweise wie wäre Ihr Ratschlag, wie man es im Gesetz dann am Ende verabschieden sollte?
Ja, ich glaube, ich kann das ganz einfach formulieren. Die einzige Begründung, die ich im Gesetz mir wünschen würde, wäre die technische Unmöglichkeit. Alle anderen Begründungen würde ich ganz gern gestrichen sehen. Also Freileitungsvorrang immer dann, im Grundsatz immer und nur dort, wo technisch nicht möglich, das Erdkabel. Dann würden wir die Reduktion sehen auf Gebiete, die eben über eine Freileitung nicht brückbar sind. Da reden wir dann über die Elbquerung im Wesentlichen. Aber alles andere wäre Freileitung, eindeutig. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, die vier Übertragungsnetzbetreiber haben im Netzentwicklungsplan beide Projekte in Freileitung gekennzeichnet. Und insofern der Hinweis von Herrn Dr. Herrmeier, wenn die Übertragungsnetzbetreiber in der technologischen Einschätzung zu dem Schluss kommen, Freileitung ist die beste Technologie, würde ich mir wünschen, dass der Gesetzgeber das so mitträgt.
Ich würde gerne noch die Zeit nutzen und auch noch eine Frage an Herrn Dr. Götz stellen, vielleicht auch an den Herrn Feicht, wenn er noch Zeit hat. Jetzt wurde ja der Verstaatlichung das Wort geredet oder darüber gesprochen, dass das effizienter wäre. Mich würde einfach nur interessieren, sehen Sie das auch so?
Ich würde an der Stelle nur den Hinweis geben wollen, dass unser EK-Zins ja regulatorisch durch die Bundesnetzagentur festgesetzt ist. Wir aktuell im europäischen Vergleich 2 Prozentpunkte unter dem europäischen Niveau liegen. Und wenn ich mir meine Eigentümer ins Gedächtnis zurückrufe, wir haben aktuell irgendwo eine Kapitalrendite von 5%. Also ich würde mir wünschen, den Hinweis zu kriegen, wie ich da auf die 10% kommen kann. Das würde mich in der Tat freuen.
Vielen Dank. Vielleicht auch noch der Herr Feicht, ob der Staat alles besser macht.
Der Staat macht natürlich nicht alles besser, sonst wäre die Deutsche Bahn in einem besseren Zustand, als es ist. Und Kapital soll dort eingesetzt werden, wo es auch wieder verdient und rückverdient werden kann, damit es auch Interesse gibt zu investieren. Ansonsten, was die Kennziffern anbelangt, ist das bei uns genauso, wie Herr Götz das beschrieben hat. Unsere Gesamtkapitalrendite von Netzinvestitionsmaßnahmen im Verteilnetz liegt bei etwa 5% und damit deutlich unter der Durchschnittsrendite unseres Unternehmens.
Herzlichen Dank. Dann kämen wir nun wieder zur SPD-Bundestagsfraktion und zwar digital zu Frau Dr. Scheer.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Herrmeier. Aus der Debatte jetzt heraus oder den Fragen-Antworten heraus stößt mir so ein bisschen auf diese Betrachtung weg von der Liniensicherheit. Wenn man bedenkt, wie elementar wichtig eine kontinuierliche Versorgung und Verbringung von Strom perspektivisch noch wird. Also das wird ja immer weiter steigen, je mehr wir sektorübergreifende Nutzung von Strom haben, je mehr Sektoren von Strom am Leben gehalten werden, die früher nie dazugehörten, wie ich denke nur ans digitale Gesundheitssystem. Deswegen wächst natürlich auch die Bedeutung und auch das Erfordernis, in der Tat schon Anschläge abzuwehren. Und jetzt ist meine Frage an Sie, inwieweit ist wohl die Betrachtung, wenn sie überhaupt von Ihnen geteilt wird, dass man hier wegkommen solle von der Liniensicherheit, sondern eher auf die Reparatur zielen sollte. Also wie weit ist das davon abhängig, dass Sie bisher als Netzbetreiber ja quasi die Verantwortung tragen? Wie weit wäre es eine andere Betrachtung, wenn wir eine, sagen wir mal, eine öffentliche Verantwortung angesichts dieser elementaren Herausforderungen ansteuern würden? Vielleicht auch kongruent zu den wachsenden öffentlichen Anteilen am Netzinfrastruktur, an der Netzinfrastruktur.
Also im Hinblick auf die Resilienz, ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden, wenn es um die Frage geht, inwieweit bündeln wir insbesondere die Linieninfrastruktur, ja, machen wir uns damit stärker angreifbar oder nicht. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, der Bündelungsgrundsatz ist ein planerischer Abwägungsgrundsatz. Ja, da kommt man so schnell auch nicht von weg. Die Frage ist immer, wann liegt eine Überbündelung vor? Und das ist, glaube ich, etwas, was man im Einzelfall bewerten muss. Und vielleicht muss man das für die Zukunft auch nochmal neu bewerten. Das ist aber insbesondere dann auch zum Beispiel eine Frage, die sich bei den Freileitungen genauso stellt wie bei den Erdkabeln. Wie viele Systeme führe ich auf einem Mast? Wie viele Systeme lege ich nebeneinander in eine Trasse? Das macht hinsichtlich der Frage der Bündelung, glaube ich, insoweit erstmal nicht so einen großen Unterschied. Hinsichtlich der Frage der Verfügbarkeit im Hinblick auf Angriffspotenziale sehen wir es schon so, dass das Erdkabel grundsätzlich erstmal, es liegt in der Erde, es ist also weniger leicht erreichbar. Ich glaube, wir wissen alle, es gibt entsprechende Aggressoren, die mit entsprechendem Aufwand jede Infrastruktur an der Stelle beschädigen können. Aber für das, was vielleicht mit weniger Aufwand betrieben wird, ist natürlich eine Freileitung erstmal deutlich leichter zugänglich. Vielleicht da aber eine entscheidende Bemerkung. Der Hauptangriffspunkt wird dann übrigens der Übergabemast sein zwischen der Freileitung und dem Erdkabel, wie wir insbesondere in Brandenburg gesehen haben. Die brennen nämlich besonders gut.
Herzlichen Dank. Dann kämen wir zu Bündnis 90 Die Grünen zum Kollegen Dr. Alhameh.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Spannende Debatte. Meine Frage an Netzbetreiber, vielleicht Dr. Götz oder Dr. Hellmeier. Und zwar, wie viel deutsche oder europäische industrieller Wertschöpfungsanteil liegt bei der Entwicklung und Produktion der Freileitung im Vergleich zur Erdgabe?
Also müsste ich schätzen, ich würde schätzen, 90% haben wir hier Anteil im europäischen Bereich. Die reine personenbezogene Kapazität liegt wahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung. Im Erdkabelbereich haben wir deutsche Produktionsstandorte Köln, NKT und europäische Produktionsstandorte in Schweden, Frankreich und Italien.
Ja, und vielleicht um das zu ergänzen, ich würde es ähnlich sein, dass das pari pari ist. Ja, vielleicht bei den Kabelherstellern ist aber noch zu nennen Sumitomo in Mannheim insbesondere natürlich auch. Ja, NKT ja nicht nur Köln, sondern auch noch Norden Hamm. Und daneben haben wir dann auch noch Prysmian, die auch noch drei Standorte in Deutschland haben, allerdings mit Produktion insbesondere in europäischen Standorten. Ja, also von daher, wir haben gerade auch bei den Kabeln inzwischen unter dem Resilienzgesichtspunkt ein sehr starkes europäisches Herstellernetz.
Vielen Dank. Dann vielleicht eine Frage an Frau Weberg. Also Sie haben auch in Ihrer Stellungnahme Akzeptanzabgabe für besonders belastete Regionen. Können Sie das ein bisschen erläutern? Danke.
Die Akzeptanzabgabe kennen wir ja aus dem erneuerbaren Bereich. Und es gibt ja in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen durchaus Gesetzgebungen, die angemessen sind und wo wir festgestellt haben, dass dadurch der die Akzeptanz für den Ausbau der erneuerbaren Energien enorm gestiegen ist. Und das ist natürlich so, dass es dann halt auch in einem relevanten Bereich sein muss. Und ich hatte ja gesagt, wie hoch das ungefähr im Windbereich ist. Und ich denke, das ist ja dann vergleichbar, wäre das dann halt auch eine Größenordnung, die man tatsächlich in diesem Bereich auch angehen kann. Könnte. Es ist für mich allerdings nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die Akzeptanzabgabe rettet alles, wir machen jetzt weiter einen Freileitungsvorrang und dann wird schon alles gut, sondern nach wie vor haben wir die Problematik, dass wir sehr belastete Gebiete haben. Und von daher bin ich da schon auch an dem Punkt, den auch der Vertreter von Amprion gesagt hat, wir müssen es halt in den Planungen festlegen und wir müssen da bestimmte Kriterien aufmachen, dass wir da tatsächlich eine Grundlage finden für Trassen, die als Erdverkabelung auch gehen sollten. Es ist nun mal so, dass durch Niedersachsen sehr viele durchgehen.
Vielen herzlichen Dank. Dann kehren wir jetzt zur AfD-Fraktion, zum Kollegen Matthias Weiser.
Ja, noch eine Frage an Herrn Götz. In dem Gesetzentwurf wird ja auch davon gesprochen, dass durch diesen weiteren Ausbau die Kosten für Netz- und Sicherheitsmaßnahmen gesenkt werden. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, der wesentliche Senkungsfaktor resultiert ja aus den vermiedenen Engpassmanagementkosten. Wir haben aktuell eben die Situation, dass wir signifikant Geld ausgeben für die Engpass-Situation in Deutschland, die letztlich begründet ist durch den nicht synchronen Ausbau der Netzinfrastruktur und der Erneuerbaren. Wir transportieren viel Energie. Wir haben eine Marktsituation, der Markt ignoriert die physische, technische Transportkapazität und daraus resultieren für uns Engpassmanagementkosten, Redispatchkosten, die wir durch den geplanten Netzausbau signifikant reduzieren.
Und ist es dann für Sie günstiger, den Strom aus dem Norden zu beziehen, als zum Beispiel aus dem Ausland, wie Frankreich ist ja dann bei Ihnen in der Nähe, mit dem günstigen Atomstrom?
Ja, wir transportieren die Energie vom Erzeuger zum Verbraucher und die Quantitäten werden letztlich über Handelsgeschäfte, über die Börse fixiert. Die Stromflussrichtung definiert sich im Prinzip durch das Marktpreisniveau und das ist auch nicht in jeder Sekunde des Jahres identisch. Also wir entscheiden nicht, ist es günstiger, den Strom von rechts nach links, von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord zu transportieren, sondern das macht im Prinzip der Markt über das Handelsgeschäft an der Börse. Rein marktwirtschaftlich getrieben.
Vielen Dank. Dann kehren wir jetzt zum letzten Fragesteller in unserer heutigen Anhörung, nämlich Herrn Dr. Lenz von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht nochmal an Herrn Dr. Götz und Herrn Dr. Hiermeier. Das eine ist, wir haben ja über Resilienz gesprochen. Haben Sie Vorschläge für die Politik, wie man möglichst zielgerichtet auf Ausfälle reagieren könnte? Es wurde ja schon über Eingreiftrupps gesprochen, über eine gewisse Bevorratung von Materialien. Hätten Sie da Ideen? Und zweite Frage, hätten Sie weitere Ideen jetzt über den Netzentwicklungsplan hinaus, um den Ausbau der Übertragungsnetze effizienter und damit eben auch kostengünstiger zu gestalten?
Es ist ein breites Feld für 3 Minuten. Ideen zum Thema Steigerung der Resilienz. Ich glaube, im Grundsatz ist für uns die zielführende Logik, möglichst schnell Versorgungssicherheit wiederherzustellen. Das heißt, am Ende des Tages ist es eine Bevorratung von Reservematerial, eine effiziente Planung, wie ich Versorgungssicherheit schnellstmöglich wieder aufbauen kann. Als Tipp, ich glaube, sinnvoll wäre es, wenn wir dort eine hohe Transparenz schaffen würden, welche Materialien liegen an welcher Stelle. Das funktioniert auf Übertragungsnetzebene mit den 4 Übertragungsnetzbetreibern sehr gut. Wir halten hier auch gemeinsame Pools vor. Ich nenne hier als Beispiel nur mobile Umspannwerke. Das lässt sich aber durchaus auf die über 800 Verteilnetzbetreiber weiter ausdenken. Wir haben es, glaube ich, am Beispiel Berlin gesehen, die Frage, wer hat welche Notstromaggregate verfügbar, wenn ich die nicht langfristig klären muss, sondern kurzfristig beantwortet kriege, hilft es allen Beteiligten. Planungsgrundsätze hatte der Kollege angesprochen. Bündelungsgrundsätze sind natürlich auch immer unter dem Stichwort Resilienz ein Nachteil. Wir bündeln aktuell Infrastrukturen im eigenen Bereich, wir bündeln mit Verteilnetzen, wir verbündeln aber auch mit Gasinfrastrukturen. Also auch das ist ein Abwägungsprozess, den man sich vielleicht vor dem Hintergrund Resilienz nochmal planungsseitig angucken darf und soll. So, jetzt glaube ich, bin ich zumindest mal zeitlich.
Ja, ich hätte einen Punkt neben all dem, was Dr. Götz zu Recht gesagt hat, wie wir uns betrieblich vorbereiten. Wenn wir so eine Konstellation haben, eine Krise vor Ort, dann wird eine der entscheidendsten Fragen sein, wie kommen wir auf entsprechende Flächen drauf, um kurzfristig die Versorgung wiederherzustellen durchs Aufstellen von Provisorien etc. Ja, und wenn man da genau hinguckt, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann ist die Rechtsgrundlage für die Inanspruchnahme fremder Grundstücke in einem Ad-hoc-Fall sicherlich ein Thema, wo wir hingucken sollten, denn das ist Stand jetzt relativ schwierig. Da gibt es Anlagen im Katastrophenschutzgesetz, die man vielleicht ziehen kann. Wenn aber an der Stelle es eine klarere Regelung gäbe, das wäre sicherlich sehr, sehr wünschenswert.
Ja, vielen herzlichen Dank. Genau, pünktlich zum Ende unserer heutigen Anhörung. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, den Sachverständigen, dass Sie uns Ihren Sachverstand gegeben haben und bei den Kolleginnen und Kollegen, die die Fragen gestellt haben, bei den Zuhörern auch, die da waren, und beende die heutige Sitzung. Darf allerdings auch gleich sagen, weil wir in 15 Minuten die nächste Anhörung haben, möchte ich alle Besucher oben bitten, das sollten Sie bei der nächsten Sitzung auch teilnehmen, jetzt trotzdem nach draußen gehen und sich extra nochmal anmelden. Und die Sachverständigenplätze werden auch gleich eingenommen von Ihren Kollegen, die zum nächsten Thema kommen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. War kein Rauschmeißer, aber sollte darauf hinweisen, sollte darauf hinweisen, dass es gleich weitergeht. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke.
Danke. Tschüss.